Politische Tiergespräche, eine Veranstaltungsreihe von das Tierbefreiungsarchiv.
Herzlich willkommen zu den sechsten politischen Tiergesprächen vom Tierbefreiungsarchiv. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, sind wir ein Archivprojekt von und für die Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung. Wir wollen aber nicht nur Materialien der Bewegung sammeln und archivieren, sondern wir wollen uns natürlich auch immer wieder in Debatten, die in irgendeiner Form für die Tierrechts- oder Tierbefreiungsbewegung relevant sein können, einmischen oder Debatten eben anstoßen. Und ein Begriff, der in den letzten Jahren vor allen Dingen von der Bundesministerien für Ernährung und Landwirtschaft immer wieder vorgetragen wird, war der Begriff des Tierwohls oder ist der Begriff des Tierwohls. Der wird auch in so Tierschutzkreisen durchaus debattiert. Und letztes Jahr hat Daniel dieses schöne Buch aufbauend auf seiner Dissertation veröffentlicht mit dem Titel Tierwohl und Tierethik. Empirische und moralphilosophische Perspektiven. Wir haben uns das Buch für unsere Fachbibliothek organisiert und waren beim Lesen sehr, sehr positiv überrascht, welche Zugänge zum Thema Tierwohl doch gemacht werden können. Daher schon mal vorweg, danke Daniel dafür, dass du dir die Mühe gemacht hast, in deiner Dissertation diesen Begriff dir mal kritisch anzuschauen und kritisch zu erweitern.
Lieben gerne, danke.
Genau, und bevor wir vielleicht inhaltlich starten, vielleicht kannst du noch so ein, zwei Sätze zu dir loswerden. Und vielleicht auch etwas zum Hintergrund deiner Dissertation erzählen. Also wie kommt man dazu, quasi vom Niedersächsischen Ministerium für Kultur eine Förderung zu erhalten, die sich mit Tierwohl und Tierethik beschäftigt und quasi genau das in Niedersachsen, dem Hotspot der Geflügelindustrie in Deutschland?
Ja, kurz zu mir. Ich bin tatsächlich, ja, jetzt mittlerweile Doktor der Philosophie, weil es auch meine Dissertation dabei auch ging. Habe in Göttingen Anglistik und Philosophie studiert und bin tatsächlich auch einfach mehr oder weniger zufällig, weil es mich so dahin getrieben hat, nach Göttingen gekommen. Bin dann sehr, sehr schnell mit dem philosophischen Seminar in Göttingen auch sehr familiär warm geworden, sehr viel gute Unterstützung bekommen. Und tatsächlich bin ich auch so, ich weiß, ob es ein klassischer Werdegang ist, aber ich war vorher kein ein Mensch, der so viel auf Fleischkonsum oder was kritisch geachtet hat, sondern habe das tatsächlich während meines Philosophiestudiums tatsächlich so klassisch mit Peter Singer lesen angefangen zu hinterfragen und bin dann überhaupt erst darauf gestoßen, dass es diese ganze Sparte der Tierethik in der Philosophie gibt, fand das für mich einfach doch sehr, sehr augenöffnend und spannend und bin dann so ein bisschen dabei geblieben, dass ich da dann drin meinen Studienabschluss gemacht habe und rein zufälligerweise habe ich dann eben davon erfahren, eben durch meinen Professor eben in Göttingen, Holmer Steinfurt, dass es eben dieses, wie du sagst, geförderte Projekt eben gab. Und der Hintergrund scheint wirklich der zu sein, dass, wie schon einleitend sagtest, die Debatte, wie können wir mit Tieren umgehen und sollten wir das stärker hinterfragen, wie selbstverständlich wir Tiere konsumieren und wie es ihnen dabei geht, ist eben auch in der Politik angekommen. Und deswegen wurde es eben vom Land gefördert, ein Forschungsprojekt zu machen, interdisziplinär, eben mit der Stoßrichtung, wie kann man denn sozusagen den Standort Niedersachsen besser aufstellen, dass es tiergerechter wird. Und dafür haben die sich dann gedacht, na klar, das muss man von verschiedenen Seiten betrachten, von Seiten der Agrarwissenschaft, Leute mit dem Know-how für Landwirtschaft und so weiter, wie man Ställe eben konzipiert, natürlich aus einer veterinärmedizinischen Perspektive. Und interessanterweise haben sie auch gedacht, man könnte eigentlich auch mal die Philosophie dazu mit befragen, zum Thema Tierethik. Und so ist halt gekommen, dass wir eine Gruppe von knapp 20 Leuten waren, hauptsächlich eben Veterinärmediziner und Agrarwissenschaftler und Agrarökonomen und ein Philosoph, das war dann ich.
Ja, okay, die Bandbreite von PraktikerInnen bis zu TheoretikerInnen auch noch mit abgedeckt in der Gruppe.
Genau, und tatsächlich war es auch so eine Stärke von dem Programm einfach, dass es kollegial sehr, sehr aufgeschlossen war. Also wir wussten alle schon, dass wir da aus anderen Richtungen aufeinander einreden und erstmal auch Sachen machen, die dem oder der anderen erstmal ein bisschen fremd vorkommen werden. Aber es war eine unglaubliche Neugier eben auch gegenseitig da. Also von meiner Seite aus für die anderen, aber auch was ich so mache, und davon das Ganze einfach sehr, sehr gut auch profitiert und hat mich auch so an der Stange gehalten für über 4 Jahre.
Und also das ganze Projekt beschäftigte sich ja mit der Frage nach Tierwohl oder tiergerechterem Umgang. Wir werden ja da noch drauf kommen, aber du hast ja einen, ich würde fast schon sagen, diametral anderen Tierwohlbegriff, als es zum Beispiel das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft vor sich herträgt. Gibt es da auch irgendwie so eine Anekdote, jetzt kommt da der Philosoph und spinnt jetzt einen neuen Tierwohlbegriff, oder haben die Leute einfach gedacht, okay, jetzt gibt es so ein paar Versatzstücke, die dann neu in eine Definition reingeknallt werden?
Tatsächlich Letzteres. Also ich habe es dann gemerkt, dass ich dann mein Projekt vorstellte und sagte, also okay, mein Ansatz wird sein, dass ich mir angucken werde, was bedeutet denn Tierwohl eigentlich, und dass sofort eine Professorin meinte aus der empirischen Wissenschaft, ja, hört sehr gut an, aber ganz ehrlich, den Begriff haben wir doch schon geklärt. Und das tatsächlich dann mein Professor auch meinte, so, ja, wenn Sie der Meinung sind, dann schicken Sie auch gerne meinem, in dem Herrn Paschner eben halt die Quellen, so dass er da ein bisschen drin lesen kann. Ich habe natürlich auch Quellen bekommen von Leuten, aber es war also der erste Ansatz, dass die empirische Wissenschaft davon ausgeht, das Grundverständnis, was bedeutet Tierwohl, das ist quasi seit den 70ern aufbauend irgendwann wissenschaftlich so gefestigt worden und wurde immer noch ein bisschen vielleicht noch nachpoliert, dass es da kein grundsätzliches Infragestellen mehr gab. Und das muss ich auch sogar für mich erstmal rausfinden aus meiner philosophischen Perspektive, dass ich da wirklich von Grund auf einer anderen Auffassung bin. Also es geht immer Überlappungen, wo ich denke, natürlich das, was ihr in dem Begriff mit drin habt, das scheint auch aus einer philosophischen Perspektive wichtig zu sein, aber es reicht sozusagen nicht. Und das war wirklich was, wo man erstmal ein bisschen sich mehr verständigen musste. Also ich bin sehr, sehr liebevoll aufgenommen worden von meinen Kollegen, die mich da nicht für verrückt erklärt haben, aber es war schon so ein bisschen, dass die eigentlich so der Meinung waren, so, wir waren eigentlich nur darauf, was du uns quasi noch als neuen Aspekt sahst und erstmal damit umgehen mussten, dass ich ihnen quasi den Begriff komplett umkrempel.
Sehr spannend. Damit kommen wir auch schon zum Inhalt des Buchs, beziehungsweise zum Inhalt deiner Dissertation. Ja. Du schaust dir ja auch da drin erstmal verschiedene bereits existierende Ansätze an, die für bewährte Tierwohl in der Nutztierhaltung herangezogen werden. Und schreibst dann auch, dass die gängigen, vor allen Dingen praxisorientierten Tierwohlansätze sowohl in historischer Perspektive, wenn man sich so die Entwicklung seit den 1920ern anguckt, als auch die aktuellen, in vielerlei Hinsicht eher defizitär sind. Was wären so deine Hauptkritikpunkte an diesen bestehenden Ansätzen?
Tatsächlich ist das vielfältig. Das eine Problem sehe ich bei diesem Tierwohlbegriff erstmal, die grundsätzliche Herangehensweise. Also der Tierwohlbegriff selber ist eben tatsächlich, wie du sagst, in 1920ern eingeführt worden und eben gerade explizit von Leuten, die eben nicht zur Tierbefreiungsbewegung eben gehören, sondern von Leuten, die der Meinung waren, nee, wir dürfen das schon machen, wir dürfen rein prinzipiell, dürfen wir Tiere halten, nutzen, verspeisen, verwerten, nur wir müssen eben auf ihr Wohl sozusagen achten. Und dieser Ansatz ist bis heute eigentlich so dominant geblieben, nämlich Tierwohl ist sozusagen so die Messlatte, an der geguckt wird, was müssen wir bedenken, während wir so weitermachen wie bisher. Also es ist quasi das ein Problem dabei, es ist von vornherein ausgeschlossen, dass es sowas wie eine ernsthafte Diskussion darüber gibt, ob man sich von der Tierhaltung ganz verabschieden sollte, sondern es wird von vornherein der Tierwohlbegriff so gewählt, innerhalb von der Tierhaltung, die immer bestehen bleiben soll, gucken wir ein bisschen, wie es den Tieren besser gehen könnte. Ein anderes Problem dabei ist, dass es inhaltlich einfach sehr, sehr viele Widersprüche gibt. Einerseits wird gesagt, das Einzige, was sozusagen interessiert, ist die Perspektive des Tieres. Und das heißt sozusagen, wenn ich ein Tier zum Beispiel durch frühzeitiges Konditionieren daran gewöhnen kann, mit sehr, sehr wenig Platz auszukommen oder bestimmte Bedürfnisse, die sich vielleicht schwer abdecken lassen, einem Tier frühzeitig abgewöhnen, sei es durch Konditionierung oder vielleicht sogar durch Geneingriffe oder durch selektive Züchtung, dann darf ich das nach praxisnahen Ansätzen einfach bedenkenlos machen. Sozusagen ist es kein kritisches Potenzial dabei, wenn ich Tiere an meine menschlichen Bedürfnisse anpasse. Und das sehe ich tatsächlich anders, dass man auch da gucken sollte, wenn es um das Wohl der Tiere geht, kann es nicht darum gehen, ob ich ein Tier sozusagen geschickt austricksen kann oder genug anpassen kann. Das wäre ein grundsätzliches Problem. Und tatsächlich habe ich auch der Meinung, während meiner Forschung halt, dass auch die tierwohlnahen Ansätze das teilweise auch selber irgendwo zugeben würden. Es gibt so bestimmte Intuitionen, die haben, wie zum Beispiel, ein Tier soll quasi nicht leiden, aber wenn ich das zum Beispiel durch Dauermedikamentierung probiere, also ein Tier eigentlich immer nur schmerzmindernde Mittel gebe, dann würde das nicht ausreichen. Aber eigentlich nach deren Ansatz, die sagen so, es geht nur darum, leidet das Tier ja oder nein, müsste das eigentlich in Ordnung sein. Genau wie es eigentlich in Ordnung sein müsste, nach deren eigenen Theorien, dass ich Tiere züchte, die einfach gar nichts mehr empfinden können. Und da gibt es eben auch sehr, sehr starke Abwehr eben aus Seiten der Erzeuger oder der Züchter, die sagen würden, so, naja, auf keinen Fall züchten wir, wer nahe wie denn das eben so Zombie-Schweine, also Schweine, die quasi nichts mehr mitkriegen können. Das wäre sozusagen für die nicht gangbar. Aber eigentlich folgt das aus dem Ansatz nicht. Das habe ich quasi für mich als ein Indiz gelesen. Ja, also ich teile auch Intuition, das heißt aber, an eurem Ansatz scheint was nicht zu stimmen. Und das scheint sozusagen den praxisnahen Ansätzen noch nicht so ganz bewusst zu sein. Also was du einwands meinst, so, es werden immer neue Versatzstücke mit in den Tierwohlbegriff reingepackt. Man probiert immer so ein bisschen mit der Zeit neue Aspekte mit aufzunehmen, aber es wird sich sehr, sehr wenig damit beschäftigt. Gibt es vielleicht so Widersprüche in all diesen Aspekten, die man gleichzeitig mit aufnimmt? Dann wird es auf einer sehr, sehr philosophischen Ebene, aber das ist sozusagen etwas, was mich als Philosophen dann so sehr daran auch gereizt hat, mich damit auseinanderzusetzen.
Wir verändern nur so viel, wie es noch möglich ist, quasi, also wir gestehen dem Tier so viel Wohl oder so viel mehr Platz oder weniger Leid oder wie auch immer zu, aber nur so lange, wie das System der Nutztierhaltung nicht in Frage gestellt wird. Kann man das als so einen Punkt dieser praxisorientierten Tierwohlbegrifflichkeit so sehen?
Unbedingt. Also ich habe das dann so zusammengefasst. Es gibt quasi so zwei Slogans aus der Entertainment-Branche, die wirklich durchgezogen werden in allen Ansätzen, die mir begegnet sind. Das eine ist eben, the show must go on. Es ist klar, es soll weiter Tiere genutzt werden. Und das andere eben auch so, you have to give the audience what they want. Dass die meisten Ansätze auch sagen, bestimmte Sachen wie die Forderung, sollten wir Tiere vielleicht ganz, ganz anders behandeln, anders mit ihnen umgehen, werden gar nicht erst ernst genommen, weil dann quasi gesagt wird, so, ja, es gibt so ein kleines Segment der VeganerInnen, aber das wäre nicht die breite Öffentlichkeit, deswegen ist es nicht wichtig, das zu diskutieren. Oder interessanterweise, es gibt auch so wieder so eine Widersprüchlichkeit, dass den meisten Aspekten, wenn zum Beispiel VerbraucherInnen fordern, die Tiere müssen aber ganz anders gehalten werden. Wir möchten diese Bilder nicht mehr sehen, die wir in Schockreportagen sehen, dass dann öfter mal auch Leute aus der Agrarwissenschaft sagen, okay, die Menschen haben aber gar nicht unser Know-how, das wir als Tierhalter haben, die möchten vielleicht den Tieren irgendwelche Luxusbedürfnisse erfüllen, die sie gar nicht haben. Das sozusagen ist dann die Öffentlichkeit quasi kein Maßstab. Bei anderen Sachen wiederum wird dann gesagt, so, ja, wir müssen gar nicht von der Tierhaltung weg, weil die Öffentlichkeit möchte das gar nicht. Also es wird so ein bisschen auch hin und her gesprungen. Wann ist die Öffentlichkeit quasi eine Größe, auf die man sich beziehen kann? Und wann sind das einfach die Laien, deren Meinung nicht so ganz wichtig ist? Und das ist auch sehr, sehr uneinheitlich einfach in den Ansätzen tatsächlich. Kann man kurz anknüpfen, dass es eben tatsächlich auch eine Diskussion gibt, eben bei diesen Ansätzen über die Frage, leidet ein Tier hinaus, sollte man auch dafür sorgen, dass ein Tier sich auf bestimmte Weise bewegen, verhalten kann. Und da gibt es tatsächlich zwei Begriffe, nämlich einmal, ein Tier soll in der Lage sein, normale Bedürfnisse auszuleben. Sowas wie zum Beispiel Sandbaden bei Hühnern, Nestbauen bei Schweinen oder der Wühltrieb bei Schweinen oder Auslauf- und Spielverhalten. Und deswegen ist es interessant, dass die meisten Ansätze sagen, wir möchten bitte, dass dann von normalem Verhalten gesprochen wird, nicht von natürlichen. Und das wird dann tatsächlich auch so ein bisschen aufgeschlüsselt, dass gesagt wird, wenn wir die Tiere so halten, wie wir sie halten, dann ist von vornherein klar, dass das nicht natürlich sein kann. Das wird also zugestanden. Deswegen wird gesagt, lass uns bitte den Begriff des Natürlichen vermeiden und das Normale nehmen. Das Animal Welfare Protokoll, das eben von der EU mit ins Leben gerufen worden ist, geht interessanterweise anders vor, dass sie eben gesagt haben, ja, wir haben die Bevölkerung befragt und die meisten Leute sagen, Natürlichkeit wäre für sie ein wichtiger Faktor. Deswegen nehmen wir den mit in unsere Bewertungsliste auf, wo andere Ansätze den rausgeschmissen haben. Also da wird auch wieder ein bisschen so geguckt, was möchten Leute denn jetzt gerade so haben? Was ist einerseits gut ist, dass sowas mit aufgenommen wird. Andererseits auch wieder schade, wenn man sich denkt so, aber ihr sollt doch eine Expertengruppe sein. Da kann es doch nicht darum gehen, so, was sagt denn die Bevölkerung gerade, was die Bevölkerung haben möchte, sondern man soll doch damit auch einen kritischen Bezug haben, ist die Bevölkerung vielleicht auch gerade gut genug informiert? Sind sie genug sensibilisiert? Sollte man da vielleicht irgendwie eine Kampagne starten oder mehr Aufklärung machen? Und stattdessen lesen sich solche Ansätze einfach meistens sehr, sehr stark wie, solange keiner laut genug schreit und es fordert und es nicht genügend Leute sind, müssen wir das nicht so ernst nehmen. Das ist jetzt böse formuliert von mir.
Ja, dann würde ich quasi den Ball in Richtung deines Tierwohlbegriffs spielen. Genau, wir haben jetzt ein bisschen was zu den praxisorientierten Ansätzen gehört und wie schon angeteasert, vertrittst du ja einen anderen Begriff von Tierwohl, der ein bisschen eine andere Stoßrichtung aufweist. Kannst du da kurz, wenn es überhaupt kurz geht, was dazu sagen?
Kurz kann man es schon machen. Also der große Unterschied ist der, dass die praxisnahen Ansätze, würde ich davon ausgehen, dass Tierwohl einfach etwas ist, was man, ja, wie sagen, so valide, also verlässlich und mit allen empirischen Standards der guten Wissenschaft objektiv messen kann. Und wenn sozusagen der Wert des Tierwohls ein bestimmtes Level erreicht hat, dann ist alles in Ordnung, dann dürfen wir weitermachen mit den Tieren. Und wenn nicht, dann müssen wir ein bisschen was verändern. Und das war es sozusagen. Bei mir ist er eher ein grundsätzlich kritischerer Aspekt wichtig, nämlich das Tierwohl sozusagen, da stütze ich mich auf Vorarbeiten von Richard Haynes, der wirklich großartige Sachen zu erarbeitet hat. Er sagt eben, Tierwohl sei ein normativ aufgeladenes Konzept. Das heißt, Tierwohl ist eben einfach nicht nur ein Messwert wie, ja, dieser Tierwohl, dieses Tier hat gerade einen Wohlzustand von, keine Ahnung, von 80 von 100 Punkten oder von 20 von 100 Punkten, sondern es ist bereits eine Aussage. Ich mache mir Sorgen um dieses Tier, denn sonst würde ich mir nicht die Mühe machen, zu gucken, wie geht's ihm gerade. Und insofern, die empirischen Wissenschaften, deren Expertise ist einfach das Beschreiben. Und von daher muss man schon zugestehen, alles, was mit Tierwohl zu tun hat, ist von Grund auf eine sehr, sehr normative, sehr, sehr wertende Geschichte. Und da ist bisher die Philosophie zu wenig konsultiert worden. Und tatsächlich ist auf dem Tierwohl sozusagen, ihr seht tatsächlich Tierwohl sozusagen als einen Begriff, den wir Menschen quasi erfunden haben. Also ich glaube, dass es natürlich objektive Sachen gibt, wie zum Beispiel, hat ein Tier Verletzungen? Ist ein Tier glücklich? Ist ein Tier eingesperrt? Also die Sachen gibt es sozusagen wirklich, aber dieser Begriff, dass das jetzt Tierwohl ist, da hängt ganz, ganz viel menschliches Konstrukt mit dran. Zum Beispiel, dass wir unser Handeln voreinander rechtfertigen wollen und auch für uns selber. Deswegen konstruieren wir so einen Begriff wie das Tierwohl, um daran festzumachen, kann ich das, was ich mit dem Tier tue, eigentlich gerade tun. Und das steckt einfach sehr, sehr stark mit drin. Und zu diesem Tierwohl gehört eben auch nicht nur, was kriegt das Tier eigentlich gerade selber mit, wie es ihm gerade geht. Also ist das Tier gerade glücklich oder traurig oder verletzt oder nicht, sondern auch ein bisschen, was kriege ich denn selber mit, was ich gerade mit dem Tier mache oder was meine Mitmenschen mit einem Tier machen. Also auch Aspekte, die das Tier vielleicht gerade gar nicht selber weiß oder kognitiv gar nicht aufnehmen kann, können für das Tier wohl wichtig sein. Das ist deswegen wichtig für die Debatte, weil einfach oftmals Verteidiger von der Nutztierhaltung eben sagen, ja, bestimmte Bedürfnisse müssen wir nicht abdecken, weil das Tier weiß doch selber nicht, dass ihm da was weggenommen worden ist. Oder das Tier hat das selber niemals kennengelernt. Wir reden hier nicht von Tieren in der Wildnis, sondern von Tieren, die speziell gezüchtet worden sind und außerdem Zucht- und Schlacht- und Aufzugsanlagen, für die wir sie führen, die Außenwelt nicht kennen. Deswegen sind diese Bedürfnisse nicht wichtig. Aus der philosophischen Perspektive ist das sehr, sehr wohl wichtig, wenn ich eben plausibel machen kann, so ein Tier, um das es jetzt gerade geht, ist empfindungsfähig und kann sein Leben als angenehm oder unangenehm eben selber auch erleben. Und wenn ich Grundannahmen habe, dieses Tier, dem würde es besser gehen, wenn es bestimmte Güter bekäme, zum Beispiel, wenn es mehr Auslauf bekommt. Dann ist eben nicht nur wichtig, weiß das Tier gerade selber, dass es eigentlich weniger hat, als es haben könnte, sondern weiß ich, dass ich diesem Tier etwas gerade vorenthalte, was daneben besser machen würde. Und das ist sehr wohl ein Aspekt des Tierwohls. Und der ist bisher in den praxisnahen Ansätzen ebenso nicht drin.
Der tatsächlich auch in einigen Ländern versucht wird, mit meiner Meinung nach merkwürdigen Funktionen zu umgehen. Also es gibt, glaube ich, in Russland Versuche, Kühen Virtual-Reality-Brillen aufzusetzen, damit sie das Gefühl haben, auf einer Weide zu stehen. damit ihnen so das Gefühl suggeriert wird, sie hätten jetzt Auslauf und sie hätten irgendwie, du hattest das vorhin den Begriff der Natürlichkeit, also sie hätten eine natürliche Umgebung, in der sie sich quasi aufhalten können. Vielleicht bin ich da jetzt auch zu sehr geprägt oder wir vom Archiv, aber das sind ja durchaus dann auch Ausläufer, die unserer Meinung nach durchaus auf so ein kapitalistisches Wirtschaftssystem, in das natürlich irgendwie die Nutztierhaltung eingebunden ist, zurückzuführen sind oder in denen im Kapitalismus eben irgendwie verstärkt werden solche Ansätze. Genau, denkst du, oder was denkst du, welche Rolle spielt genau das? Also der kapitalistische Verwertungsdruck quasi oder immer noch der Ansatz, dass wir eben Tiere als Ware begreifen und was hat das eventuell mit dem Tierwohlbegriff zu tun? Also kannst du dazu überhaupt was sagen? Ist es in deiner Forschung irgendwie aufgetaucht, dass dieses ökonomische System auch auf diesen Tierwohlbegriff zurückwirkt? Also nicht auf deinen, sondern auf den eher praxisorientierten?
Sicherlich. Also ich erwähne das jetzt nicht ganz explizit, wie der Kapitalismus oder unsere Art zu wirtschaften die praxisnahen Ansätze beeinflusst. Aber der Hintergrundgedanke durchzieht schon das Buch, dass es eben um diese Mentalität geht, die du sagtest, so, das Tier wird zu einer Ware gemacht, das heißt, das Tier ist austauschbar. Das kommt bei mir am ehesten durch den Begriff, den ich ab und zu verwende, das Nutzenkalkül mit auf, dass sozusagen das Tier soll einen Nutzen erbringen. Also die Tiere, um die es jetzt hier geht, bei Nutztierhaltung, die sind tatsächlich, sie existieren nur, weil sie einen Mehrwert erwirtschaften helfen sollen. Also es geht um Tiere, nicht die wir einfach in der Welt finden, sondern sie werden speziell gezüchtet, eben in Zuchtanlagen. Auch ihre Genetik, also die Art, wie diese Tiere beschaffen sind, wurde eben auch über mehrere Jahre oder Jahrzehnte eben auch aus kapitalistischen Gründen eben angepasst, im Sinne von, wir möchten, dass dieses Schwein zum Beispiel schneller mehr von den Körperpartien aufbaut, die für uns vermarktbar sind. Man kann es daran absehen, dass Hühner zum Beispiel sehr spezialisiert gezüchtet werden. Es gibt spezielle Hühner zum Verzehr und spezielle für die Eierproduktion. Genau, das durchzieht eben das Ganze. Und tatsächlich gibt es, also genau wie man auch im menschenbezogenen Kapitalismuskritik eben kritisieren kann, dass sozusagen Menschen zur Ware oder austauschbar werden und profitabel sein sollen, wird es natürlich auch auf Tiere bezogen. Im Sinne von, dieses Tier wird erschaffen, um einen Wert eben zu erzeugen. Und am Beispiel des Schlachtens von männlichen Kälbern, des sehr frühen Tötens von männlichen Küken, kann man eben so sehen, sobald dieser Wert nicht erbracht werden kann, ist dieses Tier sozusagen, böse gesagt, nutzlos. Es erbringt den Nutzen nicht, den es erbringen soll. Und auch Tiere, sollen die diesen Nutzen erbringen können, werden eben dann geschlachtet, wenn sie es eben nicht mehr in einer rentablen Weise machen können. Wenn eine Kuh sozusagen nicht mehr die Menge an Milch produziert, die Finanzen übersteigt, die die tierärztliche Versorgung und die Nahrung und die Stallgestaltung eben einfließt, dann sozusagen wird diese Kuh eben auch geschlachtet. Also bei Kühen sind es jetzt gerade, glaube ich, so alle 4 bis 5 Jahre wird jede Milchkuh eben dann geschlachtet, obwohl Kühe eben wesentlich älter werden könnten. Legehennen sozusagen könnten eigentlich auch so, wenn sie körperlich eben fit sind, könnten sie 7 Jahre alt werden, werden aber auch nach einem Jahr eben auch geschlachtet, weil dann eben so die Profitabilitätsrate abnimmt. Und das ist ein wesentliches Grundproblem. Und gerade das Prinzip von Lebens- oder Gnadenhöfen, wie auch immer man sie eben so nennt, wo eben Tiere aufgenommen werden, ist ja eben das. Dieses Tier kann da eben dann sich erholen und kann sozusagen einfach sein, weil es überhaupt keinen Nutzen erbringen muss. Sozusagen ist es ein, wenn man es kapitalistisch sieht, ein Verlustgeschäft. Menschen stecken da aus Herzensgüte Energie und Zeit und Geld rein, die durch Supporter oder Leute, die eben mit Spenden ein bisschen mit auffangen, aber sie kriegen durch das Tier sozusagen selber überhaupt nichts dabei wieder raus. Und das ist eben sozusagen das Wesentliche, dass es Tieren offenbar ganz anders und ich sage auch, sehr viel besser geht, wenn sie eben nicht solch einer kapitalistischen Logik unterzogen sind.
Ja, das lässt sich ja durchaus bei Besuchen auf Lebenshöfen genau betrachten. Auch zu sehen, wie unterschiedlich Tiere dann plötzlich ihre Verhaltensweisen wieder an den Tag legen können.
Ja.
Also vor allen Dingen, wenn sie eben aus so Massentierhaltungsanlagen rausgeholt werden und dann auf Lebenshöfen landen. Massentierhaltung ist auch das, worauf du dich im Großen fokussierst in deinem Buch. Man könnte jetzt quasi mit Fahim Amir aus Wien sagen, dass als Gegenbilder zu den Zuständen in der industriellen Tierhaltung drängen sich im Regelfall romantisierte Imaginationen kleinbäuerlicher Produktion auf. Wenn wir jetzt aber gucken, dass dein Tierwohlbegriff, der ja ein Stück weiter geht als diese praxisorientierten Begriffe, würdest du sagen, dass wenn wir deinen Tierwohlbegriff, der zumindest für die Massentierhaltung eigentlich das Ende bedeuten würde, auf sowas wie Subsistenzwirtschaft oder kleinbäuerliche Landwirtschaft mit Tieren anwenden würden, gäbe es praktisch eine Möglichkeit, dass diese Formen der Nutztierhaltung dann überhaupt noch bestehen würden? Oder würde mit deinem Tierwohlbegriff, der ja nicht nur auf Leidvermeidung setzt, sondern eben auch auf den Zugang zu positiven Erfahrungen von nichtmenschlichen Tieren, genau, also ließe sich dein Tierwohlbegriff quasi positiv im Sinne von die Subsistenzwirtschaft oder kleinbäuerliche Tierhaltung würde dann weiter bestehen? Oder würde dein Tierwohlbegriff am Ende, also wenn wir das weiterspinnen würden, auch genau jegliche Form von Tierhaltung zur Gewinnung von Nahrungsmitteln kritisieren und angreifen?
Also komplett kritikfrei würden auch diese Formen nicht ausgehen. Ich halte sie für relative Verbesserungen für das Tierwohl, also ganz eindeutig. Wichtig ist zum Beispiel, dass jetzt auch die kleinbäuerlichen Strukturen eben erwähnt, weil auch Bio kann ja auch auf sehr großindustrielle Weise durchgezogen werden mit ein paar Verbesserungen, aber auch mit selben Grundproblemen. Und da gibt es einen ganzen Rattenschwanz an Problemen. Also auch wenn es um geht zum Beispiel, erstmal natürlich die Frage, sehe generell das Töten von Tieren als eine Beschränkung ihres Wohls ein. Also in der klassischen philosophischen Tradition, so nach Nägel unterstütze ich das, wenn ein Lebewesen getötet wird, entgeht ihm zukünftige Lebenszeit. Wenn wir davon ausgehen, dass das eben ein Tier ist, das nicht unglaublich leidet, sondern wirklich eine sehr lebenswerte Lebenszeit verliert, ist das etwas, was wir einem Tier nehmen. Und die Frage ist dann so, haben wir dafür irgendwelche Gründe, dass wir, also wenn ein Tier wirklich leidet und ich sozusagen es beim Tierarzt eben einschläfern lasse, wäre das ein nachvollziehbarer Grund. Wenn es aber darum geht, ja, auch kleinbäuerliche Strukturen können sich quasi nicht finanziell leisten, Tiere, die nicht mehr produktiv sind, weiter zu halten und zu ernähren, dann kämen wir wieder in dieses Problem mit rein. Ja, dann wird aber dem Tier Lebenszeit genommen, weil es sozusagen kapitalistisch nicht mehr nützt. Solange Subsistenz und kleinbäuerliche Strukturen noch an dem festhalten, trifft sie eben noch dieselbe Kritik von meinem Ansatz.
Wenn du jetzt quasi ein Stück weit in die Utopie reinschauen könntest, wie könnte oder müsste denn eine Landwirtschaft aussehen, die deinen Begriff von Tierwohl ernst nimmt? Und genau, welche Funktionen könnten sowas wie die Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung haben, um diese Utopie sich anzunähern? Und welche Rolle spielt in sowas eine Bevölkerung eines Landes oder Gesellschaften an sich?
Ja, tatsächlich müsste das eine Landwirtschaft sein, die nicht mehr auf die Tierhaltung angelegt ist, sondern es könnte auch gerne Tiere auch mit sein, aber sie sind eben nicht mehr, sie sind aber nicht mehr die Ware. Die Ware sind dann eben die Pflanzen, die ausgesät werden, das Gemüse oder Obst oder was auch immer für Nahrungsmittel da so geerntet wird. Tiere sozusagen, also darf man mit Gemüse und so weiter, darf man es machen, weil dem kann man nachsagen, würde ich so Gemüse und anderen Pflanzen, dass sie eben nicht ihr eigenes Leben irgendwie, ist mit Ursula Wolf gesprochen, leidvoll oder schön erleben können. Sie können nicht wollen und leiden sozusagen. Ich finde tatsächlich so ein Beispiel bei Rudolf Kindecker im dem Autor von Zoopolis sehr interessant, wo er eben von zwei Bullen eben so redet, die eben so landwirtschaftlich bei so einer Universität, ich habe jetzt vergessen, wo genau es war, in den USA mitgeholfen haben und wo es dann darum ging, also als diese, ich glaube, der eine Bulle wollte sozusagen nicht mehr arbeiten, war nicht mehr leistungsfähig. Da wurde dann darüber geredet, ob denn die beiden Bullen dann geschlachtet und ja, eben an der Universität eben dann auch in der Kantine landen sollen. Und Kim Nicker macht sich ganz stark dafür, dass er sagt, eigentlich haben diese Bullen doch gute Arbeit geleistet für die Universität und sollen sozusagen ein bisschen als rechtliche Objekte auch sowas wie einen Rentenanspruch haben. Das ist mir zu wenig. Ich würde tatsächlich sagen, also eine Landwirtschaft, wo Tiere mit drin vorkommen sollen, muss Tieren, jetzt mal mit Paula Farke gesprochen, einfach ein Recht auf Faulheit zugestehen. Tiere müssen, also ganz positiv gesagt, zu nichts Nutze sein müssen. Und das ist sozusagen, also alles andere baut sich darauf auf. Also wenn es darum geht, so dürfen wir die Tiere irgendwie bei uns noch halten. Wenn es denen gut geht und wenn es in deren Sinne ist und ihr verlangt dem im Gegenzug nichts ab, warum nicht, wenn es wirklich nur darum geht, dass da wirklich ein gutes Zusammenleben bei rumkommen soll. Aber es ist, bin ja schon mit sowas, also es geht nicht nur um das Nutzen von Milch, sondern wenn du jetzt irgendwie eine Kuh dir anschaust oder einen Kalb, weil du gerne Nähe zu Tier haben möchtest, musst du dieses Tier eben auch toll versorgen, selbst wenn das irgendwie dich als Mensch nicht mag, sozusagen. Also auch ein Streichel, der es nicht streicheln lässt, muss bitte zu nichts Nütze sein dürfen. Wie das jetzt genau funktioniert, Landwirtschaft umzubauen, da bin ich tatsächlich dann in meiner Expertise am Ende, weil ich da landwirtschaftlich und volkswirtschaftlich überhaupt nicht gut aufgestellt bin. Also da bin ich dann auch so, dass ich dann den Ball auch dann gerne an andere Disziplinen zurückspielen möchte. Aber das wäre so mein grobes Setting, das ich dann vorgeben würde.
Ja, denkst du, dass so ein gänzlicher Verzicht auf das Nutzen von Tieren oder auch deren sogenannte Produkte quasi so Gesellschaften, in denen wir gerade irgendwie unterwegs sind, so zu viel, man könnte sagen, Opferbereitschaft in Remarks abverlangen würde? Weil du nennst in deinem Buch quasi zwei Perspektiven. Die eine wäre, brauchen wir als, würde sagen, Perspektive der VerbraucherInnen oder KonsumentInnen, brauchen wir überhaupt Tierprodukte für ein gutes Leben? Und auf der anderen Seite machst du ja auch noch die Perspektive der ErzeugerInnen auf und stellst quasi die Frage, sollten wir eigentlich eine ökonomische Existenz davon abhängig machen, dass wir andere Lebewesen überhaupt nutzen?
Also aus Sicht der Konsumenten würde ich sagen, ist das kein großes Opfer, gerade weil die Abdeckung mit veganen Produkten oder vegetarischen Produkten wirklich massiv zugenommen hat. Auch davor, also auch bevor es sozusagen die mittlerweile sehr, sehr qualitativ gut gewordenen Ersatz-Thüringer Würste oder Schnitzel gab es immer schon auch andere Möglichkeiten, sich eben ohne Fleisch und andere Tierprodukte zu ernähren. Da sehe ich kein großes Opfer, zumindest was unsere Gesellschaften so angeht. Auch ländliche Räume sind durch Supermarktsysteme oder ähnliches eigentlich sehr gut aufgestellt, sich anders zu ernähren. Ein anderes Fass ist es wieder, wenn wir darüber reden, was ist mit indigenen Gruppen, die in Gebieten leben, wo wirklich die Ernährung traditionell sehr, sehr, sehr stark auf Jagen und Fleisch zugeschnitten ist. Das möchte ich an der Stelle ausklammern. Ich würde aber schon sagen, so, das ist was man besprechen kann, aber erfordert eine unglaubliche Sensibilität, was Respekt vor anderen Ethnien angeht, vor Lebensentwürfen und wo man sozusagen ohne Leuten einen anderen Lebensweg überzustülpen, irgendwie doch mit einbringen muss. Bestimmt sind verschiedene Lebensweisen und Traditionen auch was Spannendes und was Identitätsstiftendes. Aber es kann doch nicht sein, dass die Identität einer Gruppe, eines Menschen plötzlich aufhört, wenn ein bestimmtes Tier nicht mehr gegessen wird. Sondern also Traditionen sind ja meistens auch Gemeinschaftserlebnisse und dass dafür das Tier dann getötet werden muss, wäre wieder eine andere Frage. Ist aber tatsächlich, also finde ich, sollte man mit in die Runde mit reinwerfen als Argument, ist aber sehr, sehr politisch und gerade von anderen Sachen noch so mit aufgeladen, genauso wie lauernder Rassismus, der sich auch schnell in sowas mit reinschleichen kann. Deswegen klammere ich das an der Stelle kurz aus. Gibt es aber auch tolle Arbeiten auch mittlerweile zu. Aber so für uns sozusagen als sehr stark abgedeckten Gesellschaften mit einer sehr guten Nahrungsabdeckung haben wir eigentlich gute Alternativen. Es ist ein bisschen anders bei den Erzeugern, aber auch nur mit einem Einschränkung anders. Da würde ich schon sagen, es ist für mich als Konsument sehr, sehr einfach, ab morgen einfach kein Fleisch mehr zu kaufen. Für den Produzenten ab morgen den gesamten Beruf und die industrielle Einbettung mal eben auf vegan umzustellen, geht langsamer, ist klar. Und da sind Leute wirklich, die auch teilweise hängen da Traditions- Empfindungen mit dran, wie bestimmte, sagen wir, SchlachterInnenhandwerk, wo Leute einen Berufsstolz oder Ethos mit verbinden. Es gibt Familien, Landwirtschaftsbetriebe und so weiter. Da müsste sozusagen, da hängen aber mehr mit Sachen drin, die umgewandelt werden müssen. Aber das kann man Leuten abverlangen. Aber die Leute, die betroffen sind, dürfen im Gegenzug auch verlangen, dass sie das bitte nicht komplett auf sich allein gestellt machen müssen, sondern dass es da eine Unterstützung geben muss. Dass einfach, dass der Staat sozusagen mithelfen muss, dass auch KonsumentInnen da auch sozusagen offen für mehr mit sein müssen. Also das sind längere Produktionsprozesse. Da denke ich schon, dass höhere Opfer da gebracht werden müssen, aber auch sollten. Gleichzeitig sind wir Menschen es eben, die uns entschieden haben, unsere Lebensweisen so an Tiere zu knüpfen, von ihnen abhängig zu machen. Das heißt, die Höhe des Opfers haben wir auch einfach wesentlich uns selber mit eingebrockt. Das heißt, wir haben sozusagen auch noch eine gewisse Bringschuld, Opfer zu erbringen. Gleichzeitig können wir darauf hinarbeiten, dass Opfer auch geringer werden. Das wird sozusagen für mich dann noch, was sowas angeht wie Reformierungen, dass wir bereit sein müssen, einfach jetzt schon Schritte zu gehen, dass Opfer in Zukunft geringer sein werden. Also was jetzt vielleicht noch eine sehr große Umstellung bedeutet, müsste eben durch eine einsetzende Umstrukturierung unseres Umgangs mit Tieren und auch der politischen Rahmenlinien, müsste es einfach ermöglicht werden, dass die Opfer geringer sind. Dass man so sagen kann, so ja, es ist immer noch eine unglaubliche Aufgabe, die vor uns steht, aber sie ist jetzt nicht mehr so schwierig wie vor 10 Jahren oder sie wird in 10 Jahren noch leichter sein. Das muss eben weiter erarbeitet werden.
Ja, und es gibt ja zumindest in Europa schon Beispiele für Versuche, die zwar jetzt nicht wirklich mit dem Tierwohlbegriff oder mit einem Tierrechts- oder Tierbefreiungsansatz zu tun haben, aber in den Niederlanden gab es aufgrund, also die haben ein riesengroßes Nitratproblem, ähnlich wie in Deutschland, gab es in den letzten, ich glaube letztes Jahr, so Ausstiegsprogramme für Leute aus der Schweinehaltung, die finanziell unterstützt wurden, ihren Job quasi auf der einen Seite abzulegen, also keine Schweine mehr zu halten und töten zu lassen, aber dafür dann Alternativen aufzubauen. Also möglich scheint das zu sein. Also man könnte jetzt wieder diskutieren, ob das zu staatsnah alles ist, aber ich würde das auf ein anderes Blatt schreiben. Mhm. Aber diese Ideen gibt es auf jeden Fall und es gibt auch diese Ansätze scheinbar schon.
Ja, wichtig wäre tatsächlich einfach aus meiner Sicht, dass man die Dringlichkeit, sowas umzuändern, eben auch hervorhebt. Da kommen wir wieder zu diesem Ding, können wir nicht einfach das Tierwohl ein bisschen verbessern, den Tieren ein bisschen mehr geben, dann ist alles sozusagen in Ordnung, dann müssen wir die Tiere halt nicht abschaffen. Solange dieser Gedanke eben noch vorherrschend ist, wird es eben auch keinen guten Druck geben, dass solche Änderungen angegangen werden. Dann erst kann das losgehen. Das ist eben, das ist für mich jetzt das Wichtige an dieser philosophischen Perspektive. Ich habe so als Philosoph ein bisschen den Luxus, Sachen zu fordern, die noch in Anführungsstrichen Spinnereien sind. Wenn diese praxisnahen Ansätze eben sehr stark sagen, es geht um Umsetzbarkeit, bestimmte Sachen wie soll es Tieren besser gehen, die können wir nicht umsetzen. Das kann kein Mensch bezahlen, es wird kein Mensch oder nicht genügend Menschen werden da mitziehen, nicht genügend VerbraucherInnen werden das fordern. Deswegen ist so der utopische philosophische Gedanke, der jetzt hier gefordert wird, der ist vom Tisch, der ist nicht umsetzbar. Und die Philosophie muss da einfach wirklich so mit der Faust auf den Tisch und sagen so, doch, es ist wichtig und ich gebe vollkommen zu, dass es nicht umsetzbar ist. Und ich habe auch jetzt spontan nicht den Hauch einer Ahnung, wie das perfekt umgesetzt werden muss. Aber solange wir nicht anerkennen, dass da was umgesetzt werden muss, ist auch der Druck einfach nicht da. Weder politisch noch bei uns allen moralisch, dass wir Veränderungen und Opfer einfach aufbringen müssen.
Und genau da würde ich zumindest eine Aufgabe auch innerhalb so der Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung sehen, genau da irgendwie politischen Druck aufzubauen. Es hat sich während des Corona-Lockdowns ein Bündnis für gesellschaftliche Tierbefreiung gegründet, das wir hier bei den politischen Tiergesprächen schon interviewen durften. Und die haben ähnlich, also da ist die Forderung die Abschaffung der Tierhaltung und Tiernutzung gewesen. Und es gab Kommunikation mit verschiedensten Parteien, also politischen Parteien. Und es war eine ähnliche Reaktion, wie du gerade beschrieben hast. Aber interessant war, dass scheinbar das erste Mal überhaupt an diese Gruppen oder an diese Parteien herangetragen wurde, dass es eine Abschaffung dieser Tierhaltung in der geben sollte. Das erinnert mich ein bisschen daran, was du als Philosoph quasi fordern kannst. Also ähnliche Forderungen finden auch schon auf politischer Ebene, zumindest in so Bewegungsstrukturen statt. Andererseits hast du ja auch schon von so Reformen gesprochen. Gibt es ja dann immer wieder Aktivistinnen, die argumentieren, dass quasi eine Stück weit Verbesserung der Tierhaltung, was man quasi als auch eine Form von direkter Solidarität mit den jetzt lebenden und eingesperrten Tieren fordern könnte. Also sie brauchen mehr Platz, sie brauchen Möglichkeiten zum Spielen, Schweine brauchen Möglichkeiten zum Nestbau, Hühner sollten die Möglichkeit haben, irgendwie im Sand zu spielen, weil diese Individuen sind ja jetzt da. Wir leben ja immer noch in einer Gesellschaft, die auf die Nutztierhaltung aufbaut. Und genau das kritisieren eben irgendwie manche Aktivistinnen oder viele Aktivistinnen, weil das quasi die Idee der Nutztierhaltung stützen könnte innerhalb unserer Gesellschaften. Also vielleicht anders aufgemacht. Gary Francioni, ein Philosoph aus den USA, bezeichnet sich als Abolitionist und sagt, jegliche Forderung, die eine Reform beinhaltet, würde quasi Tieren am Ende des Tages nichts nützen, weil sie eben am Ende die Tierhaltung stützen würde. Siehst du das Problem ähnlich wie Francione oder denkst du, es sollte auch die Frage nach Stück weit Reformen geben, die eben, man könnte sagen, uns einen besseren Weg bereiten, wie du schon sagtest, dass quasi die Opfer kleiner werden im Laufe der Zeit, die menschliche Gesellschaft dann bringen muss, um aus der Nutztierhaltung auszusteigen? Oder würdest du sagen, es ist total sinnvoll, einfach nur die Abschaffung zu fordern, um so einen radikalen Punkt reinzubringen?
Tatsächlich kann ich Francioni sehr gut nachvollziehen. Ich kenne das Argument von ihm auch gut. Ich habe mich von Francioni in meinem Buch selber auch dann an der Stelle distanziert, denke ich eher so mit Richard Haynes in einer Richtung, dass ich einfach der Meinung bin, ist aber auch ein bisschen geprägt durch meine Erfahrung, 4,5 Jahre eben in einem interdisziplinären Kontext eben mit zumindest so Reformmann der Nutztierhaltung eben so mich auszutauschen, dass ich schon denke, Änderungen werden eher nur schrittweise kommen. Also der Nullpunkt, wo dann plötzlich die Politik implementiert hat, jetzt hören wir komplett auf mit der Nutztierhaltung und jetzt wird von heute auf morgen alles abgeschafft und innerhalb von einem kurzen Zeitraum, sehe ich praktisch nicht herannahen und auch nicht kommen, sondern ich glaube, wir werden das einfach nur über schrittweise Herannäherung irgendwie schaffen. Gleichzeitig ist der Punkt aber so wichtig, diesen radikalen Forderungen aufrechtzuerhalten. Ja, die Abschaffung ist das Ziel. Und dann kommt man eben in so eine Schizophrenie rein, zu sagen, einerseits zu sagen so, es geht uns nicht um nicht nur um die Verbesserung, es geht um die Abschaffung. Den Tieren soll es gut gehen, deswegen ist die Abschaffung das Nonplusultra der Nutztierhaltung. Gleichzeitig aber zu sagen, aber mittlerweile müssen wir Kompromisse mitgehen. Das ist eine Schizophrenie, eben zu sagen, so, alles reicht es nicht, aber andererseits mache ich ein Zugeständnis. Was mir sehr wichtig ist, dass ich finde, man sollte sich auf das weiterbreitete Argument einlassen, sobald du einem Kompromiss zustimmst, hast du quasi schon die radikale Forderung verraten, weil dann kann er dann gegenüber sagen so, hey, aber du hast dich auf einen Kompromiss eingelassen, wir haben uns jetzt getroffen zu einem Verhandlungsgespräch und du hast gesagt, ja, das wäre, also wir einigen uns darauf, dass wir diese Reform jetzt einführen, damit hast du doch zugestimmt, dass du nichts weiteres fordern darfst. Und das finde ich so, nö, das sollten wir niemals zugestehen. Wir sollten immer auch sagen, wir fordern hier jetzt was ein und den Kompromiss, den wir erreichen können, den haben wir dann erreicht. Wir kommen aber morgen wieder und fordern noch mehr. Da sind wir einfach dann gemein. Also da müssen wir auf den Karten spielen, dass man dem gegenüber sagt, so, ihr wisst, wir möchten mehr und wir werden auch weiter daran arbeiten, dass es mehr gibt. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass es dann Gruppen gibt, die sagen, so, na, die radikale Forderung ist das Einzige, was wir einfordern können, als anderes ein Zugeständnis oder wir geben doch quasi den Leuten noch die Illusion, wenn wir diese Reform jetzt gemacht haben, dann ist aber alles in Ordnung. Die Gefahr sehe ich, ja, ist eine laufende Gefahr, deswegen muss es immer wieder bei allen Gesprächsbereitschaften und Kompromissen einfach mit deutlich gemacht werden. Das heißt für uns aber nicht, dass damit alles vom Tisch ist. Das heißt, wir sind froh, jetzt mal eine kleine Verbesserung erarbeitet haben zu können, eben um der Tiere willen, die jetzt in naher Zukunft existieren werden. Weil ich es eben auch philosophisch problematisch finde, zu sagen, wir kaufen uns mit dem ungeminderten Leid der jetzigen oder der naher zukünftigen Tiere die frühere Abschaffung der Nutztierhaltung. Das kann man schlecht unterschreiben, wenn man, wie aus meiner Perspektive sagt, Tiere sind gut zu behandeln, weil das einzelne Tierindividuum für mich wertvoll ist, weil es ein eigenes Leben hat und selber leiden kann, dann kann ich nicht so einfach sagen, na klar, opfer ich, dass du jetzt mehr Leid hast dafür, dass in der Zukunft hier, die jetzt noch nicht existieren, es besser haben werden. Deswegen ich da schon diesen reformistischen Weg mit und finde tatsächlich Haynes Betonung, also wichtig zu sagen, es gibt zwei Arten von Reformismus, nämlich die, wo man sagt, es gibt einen strategischen Reformismus, damit es vorangeht, mache ich Kompromisse mit, muss mir aber immer klar machen, es muss darüber hinausgehen. Also das Gegenteil ist dann eben so suffizienter Reformismus, dass man sagt, wenn ich diese Reform gemacht habe, dann ist alles sozusagen in Butter. Das wäre die Richtung, die die praxisnahen Ansätze quasi gerade fordern oder auch meinetwegen das Landwirtschaftsministerium.
Ja, klingt sehr nachvollziehbar. Also wenn ich mir so die Bewegung für Bewegungsfreiheit, globale Bewegungsfreiheit anschaue, die fordern ganz oft ja auch irgendwie die Einführung von Asylrecht etc. pp. In einzelnen Ländern. Aber das Ziel am Ende ist ja, dass sowas wie Asyl nicht mehr gebraucht wird, weil vielleicht irgendwann Staaten und Grenzen abgeschafft sind. Wie gesagt, der Vergleich hinkt wahrscheinlich, aber es ist ja auch eine Form von Strategie zu sagen, wir müssen im Hier und Jetzt Dinge verändern, um den Betroffenen von Gewalt, von Ausgrenzung und von Leid in irgendeiner Form weiterzuhelfen. Genau, und das mir erscheint dann strategischer Reformismus in Bezug auf Tiere ist eben eine ähnliche, also eine Strategie eben, zu schauen, quasi Meter für Meter der Tierhaltungsindustrie oder der Idee der Tierhaltung irgendwie Raum abzugewinnen, um gleichzeitig eben auch Gegennarrationen aufmachen zu können.
Ja, ich sehe einfach den Vorderen, dass ich hoffe mir sozusagen, dass einfach dann eine Sensibilisierung der Gesellschaft auch besser vorankommen kann, weil jetzt gerade haben wir das Problem, wenn Leute so sagen, so radikal, obwohl ich es sehr, sehr gut nachvollziehen kann und auch sehr sympathisch finde, wir müssen dann doch klar machen, dass Tierhaltung ganz abgeschafft werden muss und kleinere Verbesserungen könnten auch quasi Leute zum Irrglauben führen, dass dann alles in Butter wäre. Da sehe ich das Problem dabei, dass immer noch die meisten Reportagen über Tierhaltung und Tierhaltungsprobleme sich auf wirklich diese Schockbilder eben so konzentrieren, im Sinne von, das ist jetzt der Stall, der gefilmt wurde heimlich und da liegen jetzt tote Tiere zwischen den Lebenden und da sind jetzt, dieses Tier ist jetzt besonders stark verletzt, also wenn so die grausamsten Formen werden gezeigt und eigentlich müsste in unserem Sinne sein, dass Menschen auch, selbst wenn sie bessere Bilder sehen, denken so, aber es ist doch immer noch schade, dass dieses Tier, auch wenn es jetzt körperlich gesund ist und wenn es nicht komplett Stereotypien ausgebildet hat, also Verhaltensauffälligkeiten, es ist doch immer noch schade, dass es immer noch in diesem betonierten Stallgebäude ohne Fenster immer noch drin ist. Oder es ist doch immer noch schade, dass dieses Tier, selbst wenn es gut gepflegt ist, dass es trotzdem nur ein Sechstel seines Lebens erleben wird. Und da finde ich die Chance wirklich, dass man auf solche Aspekte, die in diesen Schockbildern gerade noch zurückstehen, besser achten kann, gerade wenn sich die Haltung ein bisschen verbessert hat, wenn man zeigt so, guck mal, das sind jetzt die besseren Haltungsbedingungen, aber Folgendes ist immer noch drin. Und das fehlt mir bisher einfach sehr, sehr stark. Und finde, das kann man sehr, sehr gut verknüpfen mit Tierrechtsaktivismus zu sagen. Die Verteidiger der Tierhaltung sagen immer so, ja, wir haben gelernt in den letzten 50, 70 Jahren, wir haben bessere Stallbedingungen, die Tiere sind nicht mehr komplett mit Kot verschmiert, sondern sie sind sauber oder dass das Schwein hat ja einen Platz zum Suhlen oder hier haben wir eine Möglichkeit geschaffen, dass Tiere miteinander sozial interagieren können. Also man sagt so, zeigt uns gerne diese Beispiele, aber wir können auch da noch darauf hinweisen, so, da fehlt immer noch was. Ich kann auch verstehen, wenn Landwirte aus ihrer Perspektive sagen, jetzt habe ich so viel Energie und auch bei einigen auch guten Willen mit reingesteckt und dann sind Leute immer noch nicht mit zufrieden. Das sehe ich nach, aber dann müssen wir tatsächlich dann auch auf eine psychologisch nette Weise einfach dann weiterbohren. Das wäre dann sozusagen, ja, wie du schon sagst, so die Frage, wie geht man strategisch vor? Und ich finde es wohlgemerkt auch immer noch unglaublich wichtig, dass es dann auch Tierrechtsgruppen gibt, die gleichzeitig sagen, wir können jetzt aber nicht bei Kompromissfindung mitmachen, wir müssen einfach die radikale Forderung aufrechterhalten, finde ich unglaublich unverzichtbar. Gerade dass diese Gefahr in so einem suffizienten Reformismus zu verfallen nicht da ist. Und da wünsche ich mir sozusagen einfach nur von den Tierrechtsgruppen untereinander einfach mehr Solidarität, dass man sich nicht die Unterstützung gegenseitig aufkündigt, auch wenn man sagt so, Leute, wir können eure strategische Variante, können wir nicht mitgehen, wir müssen radikaler bleiben, sodass man sich da auch wirklich als als gemeinsam agierende wichtige Komponenten auch wahrnimmt.
Ja, ich glaube auch, dass das tatsächlich gab es diese auf der International Animal Rights Conference einen Input-Vortrag von Friedrich Kirsch von Gemeinsam gegen die Tierindustrie, der den Titel Revolutionäre Realpolitik in Anlehnung an Rosa Luxemburg trug, was eine ähnliche Debatte aufmachte, nämlich welche Kampagnen oder Ansatzpunkte ließen sich eigentlich machen, um im Hier und Jetzt quasi ein Stück weit Verbesserungen für nichtmenschliche Tiere zu erreichen, aber im gleichen Atemzug zu kommunizieren, dass das eben nur ein Zwischenschritt ist und das eigentliche Ziel viel, viel weiter geht, in dem Fall eben eine Befreiung von Menschen und nichtmenschlichen Tieren aus diesen Ausbeutungsverhältnissen.
Ja.
Also das klingt sehr ähnlich und ich glaube, oder ich hoffe, sagen wir es eher so, dass diese Debatte eben weitergeführt werden kann. Ja, du öffnest ja so ein Stück weit für die Tierhaltungsindustrie quasi die Büchse der Pandora. Und genau, mich würde interessieren, gab es denn, also welche Reaktionen gab es, wenn es welche gab, auf deine Veröffentlichung beziehungsweise auf deine, du wirst ja wahrscheinlich innerhalb des Projektes auch immer wieder Zwischenstände kommuniziert haben müssen. Also genau, gab es von LandwirtInnen Reaktionen schon auf das? Also sind die überhaupt schon mit deinen Thesen konfrontiert worden? Und da du eben in Niedersachsen unterwegs warst, gab es da von irgendeinem Landwirtschaftsministerium eventuell schon irgendwie Reaktionen auf das, was du gemacht hast?
Also von dem Ministerium noch gar nicht. Auch Landwirte, ich muss sagen, nein, also bin mit Landwirten selber hauptsächlich in Kontakt bekommen während ja, unserer Exkursion während der Forschung und da war ich tatsächlich noch im Schreiben und im mir selber ein Bild machen. Und da habe ich hauptsächlich einfach erstmal nur sehr, sehr viel zugehört und noch nicht so viel mit den Leuten diskutiert, weil so für mich erstmal auch sich ein, ich hatte eine ablehnende Meinung gegenüber der Art, wie wir mit Tieren umgehen, aber konnte sozusagen noch nicht so feste Thesen damit mit rüberbringen. Ich habe jetzt bisher noch also keine große Anfeindung bekommen, aber glaube auch so ein bisschen, das liegt daran geschuldet, wenn man dieses Buch ernst nimmt, das erstmal auf einer philosophischen Ebene argumentiert, dann muss man von vornherein schon eine gewisse Offenheit haben, zu sagen, ich möchte über meinen Tellerrand hinaus gucken, ich möchte mir bestimmte Grundfragen stellen und mir ein Buch anzugucken oder so ein Gedankenkonstrukt, das sagt, egal wie viel Mühe ihr euch gebt, das zu verbessern, es wird nicht ausreichen, da muss man auch erstmal die Grundbereitschaft mitbringen. Das heißt, die Leute, die mir Positives gemeldet haben aus verschiedenen Disziplinen und sei es jetzt ProfessorInnen oder Studierende, waren Leute, die eh schon eine gewisse Offenheit haben.
Ich würde die Frage noch ganz kurz drehen. Gab es denn aus den Tierbewegungen, also Tierschutz, Tierrechte, Tierbefreiung, schon irgendwie Rückmeldungen und Reaktionen auf dein Buch?
Bis jetzt tatsächlich wenig. Also ich weiß, dass viele Leute sich das geholt haben. Also es ist offenbar, ich denke, das wird hauptsächlich einfach in den Bibliotheken so stehen, dass die Unis, die eben Landwirtschaft und anderes eben unterrichten, dass sie das tatsächlich so ein bisschen auch als einen wichtigen Beitrag wahrgenommen haben. Ob jetzt auch alle Studierende oder Dozierende jetzt auch vom Blick reingeworfen haben, ist eine andere Frage. Ich habe jetzt noch nicht so viel Resonanz aus der Richtung gehört, außer dass sozusagen, dass Leute, ich habe sozusagen jetzt als Name schon mal aufgetaucht, wo und dass dann Leute mich vielleicht für andere Sachen angefragt haben. Das, genau, aber so Tierrechtsbewegung selber jetzt auch noch nicht. Also meinetwegen Animal Rights Watch Göttingen habe ich jetzt auch noch nicht Kontakt mit gehabt. Ich kenne Leute da, aber wenn sie nicht explizit angesprochen wurden.
Ja, vielleicht ändert sich das. Aber du bringst mich quasi mit deiner letzten Aussage auch zu meiner letzten Frage für unser Zwiegespräch. Genau, Tiere werden ja eben nicht nur für Ernährungszwecke gefangen gehalten. Was würde deine Tierwohldefinition, wenn wir das wieder kurz machen können, wenn es überhaupt machbar ist, für ja. Dinge wie Zirkusse, Zoos, Delfinarien, Haustierhaltung, Versuchstierhaltung etc. pp. Bedeuten? Also wären diese Industriezweige, wären die überhaupt machbar mit deinem Tierwohlbegriff?
So wie sie heute aufgestellt sind, auf keinen Fall. Also wenn es gerade um sowas geht wie Delfinarien und so weiter. Die Grundfrage, also was ich quasi allgemein sagen kann, ist die Frage des Tierwohls. Ich finde den Begriff wirklich wichtig, dass man sich um das Wohl von Tieren kümmert. Aber dabei muss die Frage eben sein, ist das, was ich mit dem Tier mache, eigentlich in seinem Sinne? Und das sozusagen der Ausgangspunkt, eben nicht so, was muss ich denn quasi so verändern, wo muss ich bis an den Schrauben drehen, dass das Tierwohl oder der Tierwohl-Level so ist, dass ich das, was ich mache, rechtfertigen und weitermachen kann. Und das betrifft sowohl das, ja, das Halten von Tieren in Zoos, in Zirkussen, auch bei der Haustierhaltung natürlich, auch wenn wir viele Beispiele haben, wo Menschen sehr, sehr enge Beziehungen noch zu Tieren aufbauen können, was wir uns immer fragen müssen, ist das denn im Sinne des Tieres? Oder bin ich jetzt zum Beispiel auch die Person, die sich gerade um ein Tier kümmern soll? Es gibt bestimmt Menschen, die für mich beneidenswerte Chance hatten, mit bestimmten exotischen Tieren auch auf nahem Raum umzugehen. Aber das ist sozusagen etwas, wo man klar machen muss, das ist eben nicht wie das neueste Handymodell, das sich jede, die das Geld auftreiben kann, besorgen kann, sondern es sind bestimmte Kontexte, wo man sagen kann, da war es jetzt gut, dass man sich um ein Tier gekümmert hat. Bestimmte Arten von, ich möchte ein Tier für den Menschen greifbar, sichtbar, konsumierbar haben, sei es jetzt als durch Essen oder durch Streicheln oder durch aus der Nähe bewundern dürfen, können wir einfach bei vielen Tieren nicht so abdecken, dass es dem Tier selber dabei eben nicht starke Einschränkungen des Wohls abverlangt. Und genauso, sobald wir das eben so probieren, übertragen wir eben doch wieder so einen bestimmten Nutzen oder Nutzenkalkül auf Tiere. Dein Nutze ist, dass du bitte für uns sichtbar bist. Also man kann sich dann vorstellen, auch wie Leute auch ärgerlich sind, wenn sie ins Zoo gehen und ein bestimmtes Tier sie unbedingt sehen wollen. Das zeigt sich einfach nicht. Dass man dann mal so, dafür ist das Tier auch nicht da. Und auch Zoos dürfen sozusagen Tiere so nicht halten, dass sie sozusagen für die Öffentlichkeit einsichtbar sein sollen. Wenn das ernst gemeint ist, es geht darum, dass bestimmte Tiere vielleicht aufgrund von der Umwelt, die wir Menschen geschaffen haben, nicht mehr alleine überleben können, kann man darüber nachdenken, kann man Habitate schaffen, wo es ihnen denn möglich ist zu überleben und auch, ob es bestimmte Menschen gibt, die um des Wohls dieses Tieres willen mit diesem Tier auch enger Kontakt haben sollten, es versorgen sollten, kann man darüber reden. Aber es ist als ein Industriezweig und ein Fortlaufen eben nicht denkbar. Das ist ja gerade auch immer der Rattenschwanz, der dran hängt an diesen Industrien. Der Gedanke, das, was ich jetzt mache, das soll nach Möglichkeit immer weiterlaufen. Wenn das eine Tier aus dem Zirkus raus ist, dann soll das nächste reinkommen. Und wenn der Zoo sozusagen Platz hat, dann muss das nächste Tier rein und dann sollen wieder Menschen es angucken können. Also solange Tiere eben so in diesem Nutzen eben betrachtet werden, kann es nur mit Einschränkung ihres Wohlens einhergehen, glaube ich. Also egal, um welche Art von Umgang mit Tieren es jetzt gerade geht.
Ja, vielen Dank. Ich würde an der Stelle schon mal ein ganz großes Danke an dich senden, Daniel, für all deine Antworten und dass du uns Rede und Antwort gestanden hast.
Bitte sehr gerne. Und
würde an die Zuhörenden den Ball weiterspielen. Okay, wir haben die erste Frage. Daniel, wie sehr hattest du den Eindruck, dass man versuchte, dich zu beeinflussen, um mehr im Sinne der Tierausbeutung zu argumentieren?
Auf der einen Seite, also es gab keine gezielte Agenda von irgendjemandem. Also ich habe mich tatsächlich am meisten natürlich mit meinen KollegInnen in regelmäßigen Exkursionen und Vortragsrunden eben so getroffen. Da gab es sozusagen also kein Bestreben, mich zu beeinflussen, sondern natürlich einfach so, dass ich herausgefordert wurde mit Gegeneinwänden oder Gegenfragen. Auch dieses, was ich ab und zu erwähnt habe, dieses, aber sag mal, wenn wir das geändert haben, dann dürften wir doch, oder? Das war für mich tatsächlich eher so der Anspruch, zu sagen so, ich glaube nein, aber warum glaube ich das eigentlich nicht, dass ich dann so philosophisch auch weiter bei mir tiefer graben konnte. Also da gab es eigentlich so keinen Einfluss. Es gab ein bisschen unabsichtlichen Einfluss, nämlich dass ich dann so ein bisschen gemerkt habe, dass ich einen gesamten ersten Teil meines Buches überhaupt erst geschrieben habe, weil ich mich mit meinen Kollegen so unterhalten habe über die Frage, was sagt denn eigentlich die Nutztierhaltung selber? Also bestimmte Arten von Fragen einfach ich ein Stück weit hintangestellt hatte und es mir überlegt hatte so, ja, aber wenn ich jetzt glaube, dass das Tierwohl mit Gefühlen zusammenhängt, was spricht denn dann dagegen, wenn ich jetzt das und das mache? Also ich musste dann selber für mich erstmal ein bisschen sortieren, was eigentlich so mein Ausgangspunkt selber, und bin dann irgendwann sehr, sehr stark, ich sag mal so, ich habe mich ein bisschen auf den Terrain ziehen lassen, das war es eher so ein bisschen. Ich war der Meinung so, ich wollte doch die ganze Zeit philosophische Quellen lesen und mich mit den PhilosophInnen und was sie bisher so zutage geführt haben, beschäftigen und dann meine eigene Kritik machen. Und habe mich dann dabei erwischt, dass ich ein halbes Jahr lang mir nur Pressemitteilungen vom EU Welfare Quality Protokoll oder vom Farm Animal Welfare Committee und so weiter durchgelesen habe. Dachte so, jetzt lese ich die ganze Zeit ja nur die Quellen von denen und meine eigenen gar nicht mehr. Es war ein großartiger Gewinn, aber ich musste wieder so immer in die Kurve zurückkriegen, dass ich nicht die ganze Zeit anfange, mich jetzt plötzlich nur noch mit veterinärmedizinischen und agrarwissenschaftlichen Texten zu befassen, so ein bisschen so wieder zu gucken, warum lese ich die jetzt eigentlich gerade? Das war so ein bisschen für mich so die Gefahr, aber das ist nichts, wo ich das als unangenehmen Einfluss so aufgefasst habe. Also ab und zu natürlich muss ich so ein bisschen für mich wieder so mit dem Fuß aufstampfen, wenn es um sowas ging wie, nee, aber folgende Grundsatzkritik möchte ich trotzdem haben, wenn es um sowas ging wie, Daniel, können wir jetzt bitte mal dabei bleiben, was umsetzbar ist oder folgende Sachen kannst du rechtlich gar nicht durchboxen, dass du dann sagen musst, so, ja, aber das ist auch mein gemeiner Vorteil als Philosoph. Ein Stück weit darf es mir einfach mal egal sein, ob ich es umsetzen kann und ob was der Gesetzgeber sagt, jetzt in Anführungsstrichen so, ich muss darauf keine Antworten haben. Ich stelle jetzt erstmal die Fragen und das ist immer natürlich auch aufgenommen worden. Auch für mich ganz, ganz wichtig, also ein, was sozusagen, das war wirklich ein Einfluss, was einige zuerst durchsetzen wollten, war so ein sehr, sehr verbreitetes Mindset, nämlich wir diskutieren bitte sachlich und nicht auf einer emotionalen Ebene. Ist verständlich, wenn man sagt, okay, wir möchten jetzt nicht, dass wir uns anschreien oder dass man jetzt dass mit einem so die Gefühle oder Sentimentalität irgendwie so durchgehen und man irgendwann so keine wissenschaftliche Grundlage mehr hat. Aber dass ich tatsächlich von Anfang an gesagt habe, so, nö, ich habe einen anderen Ansatz. Ich bin moralischer Intuitionist. Das ist wie so eine Richtung bei der Philosophie. Für mich sind Gefühle tatsächlich Wissen erschlüsselnd. Jetzt nicht einfach, dass jede Emotion sofort einen quasi zur Wahrheit führt, aber man muss jede Emotion ernst nehmen, man muss sie abklopfen, im Sinne von, beruht die denn, also McMahon ist da jemand, den ich da sehr, sehr schätze aus den USA, Jeff McMahon, so ein großartiger Philosoph, der eben dann kam halt so, guck dir bitte die Emotionen an, die Bauchgefühle, die du hast, wenn dich irgendwas stört, und dann musst du gucken, kann ich mein Bauchgefühl wegerklären mit Vorurteilen, die ich irgendwie aufgenommen habe, vielleicht durch meine Familie oder durch weniges Wissen, das ich habe, habe ich vielleicht irgendwie einfach einen falschen Film geguckt und habe dann noch ein verquertes Bild. Wenn nach kritischer Reflexion ein ungutes Bauchgefühl all diese Kritik überlebt und immer auch da ist, dann ist das ein sehr wahrscheinliches Indiz, dass du irgendwie auf ein Problem gestoßen bist und das sollte man thematisieren und das muss ich tatsächlich so ein bisschen durchboxen, zu sagen so, nein, ich möchte bitte die emotionalen Begriffe und ich möchte die auch ernst nehmen. Ich möchte die auch kritisch abklopfen, aber die müssen drin sein. Also ich lasse mir von keinem von euch sagen, jetzt müssen wir es bitte mal sachlich und ohne Gefühle machen. Auf gar keinen Fall, wir verlieren zu viel dabei. Das, was ein Einfluss, den ich tatsächlich abwehren musste, aber auch den sich eher so als disziplinär verankert an, nicht als, dass mich jemand irgendwie mundtot oder klein halten wollte.
Vielen Dank. Jo, gibt es weitere Fragen? Wurden auch ethische Themen behandelt, wie das Schlachten von graviden Nutztieren, Schächten etc.? Und wenn ja, wie und von wem wurde das legitimiert?
Um das Schächten, das haben wir jetzt nicht extra thematisiert, inwiefern Tierwohl und religiöse Praktiken, Traditionen noch ein eigenes Problem schwer darstellen. Tun sie natürlich, dass man gucken muss, haben bestimmte traditionelle oder auch religiös oder kulturell eingebettete Umgänge mit Tieren bestimmte Tierwohlprobleme, die noch weiter mit rein von da sind wir bei diesem ähnlichen Ding, was ich gerade meinte, mit meinetwegen indigenen Gruppen oder Menschen in sehr abgelegenen Gebieten, die sich von Tieren ernähren. Das ist ganz, ganz doll wichtig, natürlich finde, da mit zu kritisieren, zu sagen, diese folgende Praktik ist schlecht für Tiere, das aber mit der gegebenen Sensibilität erfolgen muss, dass man eben nicht Applaus von der falschen Seite bekommt, weil gerade im jetzigen Klima ist es klar, sobald irgendwas Negatives über Schächten gesagt werden kann aus tierethischer Perspektive, darf man sich nicht wundern, wenn sofort die ersten Antisemiten oder antimuslimischen Leute sofort irgendwie denken, sie können sich da jetzt irgendwie einklinken. Das ist eine Grundgefahr. Das Schlachten von was für Tieren war noch der erste Satz? Von
graviden Tieren, schwanger, genau.
Hatten wir da nicht mit drin? Tatsächlich wäre es aber auch ein extra Problem, also in Anführungszeichen. Es ist traurig, es berührt dann auch so ein bisschen, aber gleichzeitig ist es auch wieder so, dass man so als Schockbild eben so mit betrachtet, von wegen so, aha, wenn die Kuh sozusagen also einfach nur 35 Jahre ihres Lebens verliert bei der Schlachtung, ist das nicht schlimm, aber wenn auch noch ein kleines Kälbchen drin ist, dann hat man das Gefühl so, dass da wirklich dann so ein bisschen so der emotionale Faktor eher mit drin ist, dass das packt einige Leute mehr, dass das arme Kälbchen wird quasi mitgeschlachtet. Und die Problematik, ja, aber wie viele geborene Kälber werden dann sehr, sehr früh geschlachtet, weil sie bestimmten Nutzen nicht erbringen oder weil sie gekeult werden oder aus irgendwelchen anderen Gründen fehlt da eben so mit drin. Deswegen war es jetzt kein extra Fall. Das sind für mich insofern, waren das philosophisch nicht die wichtigen Fälle, weil ich wollte mich darauf konzentrieren, was ist in kritikwürdig an der Tierhaltung, selbst wenn in Anführungsstrichen alles rund läuft nach Plan und sowas wie die Betäubung geht schief oder diese Kuh war eigentlich trächtig oder tragend. Das sind sozusagen die Sachen, die eigentlich gar nicht passieren sollten, die nicht vorgesehen waren, aber sozusagen die eben passieren aufgrund von der unglaublich beschleunigten industriellen Ausschlachtung der Tiere und des Nutzens der Tiere. Also deswegen war es kein extra Punkt, aber es wäre ein weiterer Faktor. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Interesse, dass ihr auf mich zugekommen seid. Wie gesagt, ich habe nicht so viel Resonanz bisher direkt gehabt. Und genau.
Ja, vielleicht konnten wir heute einen kleinen Beitrag dazu beisteuern, dass sich das ändert in den nächsten Wochen und du dich vor E-Mails und Anfragen überhaupt nicht mehr retten kannst.
Von mir aus sehr, sehr gerne.
Genau, dann würde ich an der Stelle nochmal allen Zuhörenden danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt und auch für die Diskussionsbeiträge und Fragen. Und bleibt einfach am Laufenden, was das Archiv so macht und bleibt auch am Laufenden, was der Daniel so macht. Und an der Stelle würde ich dann sagen, können wir dazu übergehen, Erfrischungsgetränke zu konsumieren und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend.
Ebenso, schönen Abend und danke.
Tschüss. Ja.